Kauf, du Arsch. Das ist ein Titel von der Brand 1 und der hat mich zur Podcast-Folge von heute inspiriert. Es lohnt sich, dran zu bleiben.
Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß.
Ja, das ist schon mal eine harte Aufforderung gewesen, ne? Das ist auch einer der Titel von der Brand 1, die ich total gefeiert habe. Das war eine mega Ausgabe. Was will ich damit aber sagen? Gerade bei Website-Texten, ich finde, das ist immer so ein bisschen ein Tanz auf dem Vulkan, ne? Also da ist man zwischen Imposter-Syndrom und totaler Selbstüberschätzung, habe ich da schon alles gelesen. Und auch immer mal wieder zwischen Schmunzeln und Anfeuern so ein bisschen gestrauchelt. Ich finde, das ist total schwierig. Das ist schon deswegen schwierig, Texte für ein eigenes Produkt zu schreiben. Wenn es eine Dienstleistung ist, ist es noch schwieriger, weil man sich selber als Dienstleister ja dann irgendwie so über den grünen Klee loben muss, gefühlt, um den eigenen Krempel zu verkaufen. Das fällt nicht jedem leicht, ne? Das wird nur noch irgendwie übertroffen von einem Über-mich-Text, wo man wirklich reinschreiben muss, hier, ich bin so und so und also ich finde es ganz schwierig. Wie kommt man jetzt da raus aus der Nummer? Also wie formuliert man jetzt wirklich richtig gute Texte, die das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung auch verkaufen und das eigene Licht nicht unter den Scheffel stellen und dabei aber nicht ungebremst irgendwie so das Blaue vom Himmel versprechen? Ich glaube, dazu schauen wir uns als allererstes mal so zwei Sachen an, die ich dazu rausgesucht habe. Ne? Nummer eins, Imposter-Syndrom. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das ist auch das, auf Deutsch nennt man das Hochstapler-Phänomen. Imposter-Syndrom bedeutet, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass der eigene Erfolg überhaupt nicht auf den Fähigkeiten basiert. Sondern dass man einfach Glück gehabt hat, zur richtigen Zeit irgendwie jemanden zu finden, der einen komplett überschätzt hat und dann noch ein Projekt zu machen, was irgendwie aus Versehen noch gut gegangen ist. Und viele Menschen, inklusive wirklich erfolgreicher Unternehmer, also ne, auch Verkäufer teilweise, die fühlen sich manchmal wirklich als Betrüger und haben permanent irgendwie ein schlechtes Gewissen oder so eine heimliche Angst, dass sie irgendwann, obwohl sie mehrfach richtig gut abgeliefert haben und eine ganz tolle Leistung bringen, einfach auffliegen und dann klar wird, oh mein Gott, das ist ein Blender, das ist alles nur geklaut, alles, ne, so, alles nur gelogen und geschwindelt. Wie kann man jetzt bei sich selbst erkennen, ob man am Imposter-Syndrom leidet? Ich glaube, das weiß man ziemlich schnell, ob einen das so betrifft oder nicht. Ne? Wenn man immer so Sachen denkt wie, boah, kann ich das überhaupt? Oder sind die anderen nicht viel besser als ich? Und boah, nee, so eine Dienstleistung kann ich gar nicht anbieten, das kriege ich gar nicht hin und also gerade nicht mit der Spezialisierung oder also diese Formulierung darf ich auf keinen Fall nehmen, der Preis, nee, der auf keinen Fall höher der Preis, ne, das ist schön günstig und so, ich bin das ja nicht wert. Das sind wirklich so erste Anzeichen für Imposter-Syndrom. Die Frage ist halt jetzt, ist das nicht so ein bisschen gesunde Selbsteinschätzung? Also ist das nicht eigentlich ganz gut, wenn man nochmal sich selbst kritisch hinterfragt? Ja, ist es. Aber beim Imposter-Syndrom geht es überhaupt nicht darum, sich selbst kritisch zu hinterfragen, sondern das ist wirklich schon grenzwertig geschäftsschädigend, weil wenn man bei jemandem mit Imposter-Syndrom was kauft als Kunde, das hat auch meistens nicht so eine richtig gute User-Experience, weil sind wir mal ehrlich, wenn man sich selber nicht so richtig zutraut, was zu schaffen, dann pisst man den Kunden beim Kaufprozess auch so richtig ordentlich in den Kaffee, ne? Also es will doch einfach auch keiner bei jemandem was kaufen, der sich beim Verkaufen irgendwie die ganze Zeit innerlich in die Hose macht. Gerade dieser Kaufprozess, das muss mit Freude passieren. Für die Kunden ist das ja oft so, die gönnen sich was, ne? Jeder kauft ja gerne, jeder kennt ja auch das Gefühl, dass man, wenn man lange auf was gespart hat und das dann endlich kauft oder wenn man irgendwo vorbeigelaufen ist und man findet diesen Schal in genau der richtigen Farbe und dann freut man sich so, ne? Oder man findet ein Geschenk für einen tollen Menschen oder so. Und wenn man dann irgendwie an eine Verkäuferin kommt oder an einen Verkäufer, der die ganze Zeit daran zweifelt, dass es ein gutes Produkt ist und dass er selber ein guter Dienst ist, furchtbar. Das kann einem diese ganze Freude über diesen tollen Fund und dieses einwandfreie Produkt oder diese wundervolle Dienstleistung irgendwie vermiesen, ne? Wer gibt denn schon sein Auto mit einer kaputten Bremse gern in eine Werkstatt, wo einer mit dem Schraubenzieher vorne steht und dann sagt so, naja, boah, ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob ich das hinkriege und so, also, das wird schon wieder gut gehen, ne? Oh. Da geht man doch mit einem ganz schlechten Gefühl raus und wenn man das Auto dann wieder abholt und bezahlt, dann fährt man auch mit einem ganz schlechten Gefühl los. Also ich bin hier weit weg davon zu sagen, haut immer mal richtig auf die Kacke und es wird schon gut gehen und so. Nee, aber denkt mal dran, dass das nicht nur was mit euch macht, sondern das ist richtig blöd für eure Kunden. Man merkt das immer und diese Kauffreude, dieses Kauferlebnis, dieses sich was gönnen und so, das wird einem da so richtig verhagelt. Was können wir jetzt machen, um das zu überwinden? Also um überhaupt mal so innerlich frei zu sein, um auch Texte auf die Website zu bringen, um da mal wieder den Kreis zu schließen, die auch dem entsprechen, was tatsächlich hier geleistet wird und die solche inneren Zweifel einfach mal so ausklammern und die das den Kunden möglich machen, einfach mit Freude ein ganz tolles Kauferlebnis zu haben. Also ich finde, was da super hilft, ist, sich mal der eigenen Stärken bewusst werden. Also was ich total empfehlen kann, ist auch mal so einen Stärkentest machen. Ich finde den total gut von der von VIA, das ist Values in Action. Der ist kostenlos. Und den von Gallup finde ich auch ganz gut. Da gibt es mehrere Versionen, die man auch bezahlen muss. Da reicht aber der kleine, also mehr als 5 Stärken überfordern jeden kolossal. Wenn du dann deine 29 Stärken rausfindest, ja, super. Da kann, also, ne, da ist eine Fokussierung irgendwie nicht möglich und dann kannst du irgendwie, dann hast du das Gefühl, tschakka, du kannst alles schaffen. Aber da finde ich, ist der mit den, der kleine mit den 5 Stärken bei Gallup ist deutlich besser geeignet, weil wenn man 5 Sachen hat, die man gut kann und sich darauf konzentriert, mit denen die eigenen Schwierigkeiten zu meistern, dann hat man irgendwie schon viel geschafft. So. Und dann, wenn man die eigenen Stärken kennt, ganz unabhängig davon, was wir eigentlich verkaufen oder welche Dienstleistungen wir machen oder so. Und dann nochmal genau überlegen, wo sind denn die Kunden immer zufrieden? Was kann ich denn gut? Wofür werde ich gelobt? Wo zauber ich denn eigentlich meinen Leuten immer ganz unverhofft mal ein Lächeln ins Gesicht? Was wird immer wieder auch angemerkt, so ey, das fand ich so mega, also gerade dies oder gerade das hat mir so gut gefallen. Und davon einfach mehr machen und mehr daran denken, wenn man die eigenen Texte auch schreibt. Und sowas auch wirklich dann für die eigenen Texte verwenden. Was ich immer ultra wichtig finde, gerade mit so einem Imposter-Syndrom, lasst euch bitte mit den Preisen nicht verrückt machen. Ich bin ganz weit weg davon, irgendjemandem weltweit zu empfehlen, er soll eine Schaufensterkalkulation machen. Also einfach gucken, was die anderen nehmen und dann 5 Euro weniger. Das ist ja Bullshit, ne? Es ist immer wichtig, eine solide Kalkulation zu machen und zu gucken, was sind meine Materialpreise, wie viel Stundenlohn habe ich, was sind so Overhead-Kosten, also so Gemeinkosten auch, wie, was weiß ich, was halt sowieso anfällt, wie die Buchhaltung oder was kostet mich denn, wenn ich alle 3 Jahre einen neuen PC kaufen muss, so Geschichten. Klar muss man das einmal sauber durchkalkulieren und dann kommt man am Ende auch da raus, wie teuer man die eigenen Produkte verkaufen muss. Das ist überhaupt nicht das Ding, ne? Aber ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, dass man gerade, wenn man so ein bisschen mit Imposter-Syndrom zu kämpfen hat, dass man in die eigenen Preise auch reinwachsen darf und muss, ne? Es ist immer ein bisschen schwierig, die eigenen Preise viel zu billig anzusetzen, weil dann lockt man einfach eine Zielgruppe an von so Schnäppchenjägern und Sensationstouristen und die kaufen dann auch nicht weiter, wenn die Preise hochgehen. Da braucht sich überhaupt keiner irgendwie Hoffnungen zu machen. Das ist ein Klientel, die gehen sofort zum nächsten, wenn der Preis steigt. Aber mit Maß und Ziel einen Preis so ansetzen, dass man alle drei Kunden, wenn das geklappt hat, also immer, wenn man dreimal das für den Preis verkauft hat, dass man es dann nochmal ein bisschen erhöhen kann, sodass man langsam, aber sicher in die eigenen Preise reinwächst und sich auch traut, einen höheren Preis zu verkaufen und dass man da auch überhaupt mit dem Verkaufen erstmal Erfolgserlebnisse hat und dass man in dieses Gefühl reinwächst und wie die Kunden sich dann auch drüber freuen, wenn sie tatsächlich diesen Kauf abgeschlossen haben und dass man einfach für diesen Verkaufsprozess ein bisschen Sicherheit braucht und dass man das lernen muss und dass man das vor allen Dingen oft auch über einen niedrigeren Preis lernen kann, gerade bei Frauen. Da finde ich, da darf man auch mal ein bisschen gnädig mit sich selbst sein und darf das einfach auch so langsam angehen lassen, sage ich mal. Ich komme da noch mal so ein bisschen aufs andere Extrem, diese komplette Selbstüberschätzung. Das ist so ein bisschen der krasse Gegensatz dazu. Da gibt's auch was, wie man das professionell nennt. Das, also wirklich das absolute Extrem wäre der Dunning-Kruger-Effekt. Da überschätzen Menschen mit einer geringen Kompetenz ihre Fähigkeiten dermaßen, während die mit hoher Kompetenz eher dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen. Und dann ist das, dann beginnt da sozusagen ein bisschen ein Teufelskreis, ne? Und Ursachen für Dunning-Kruger-Effekt sind halt zum Beispiel auch so eine fehlende Rückmeldung. Also ohne konstruktive Kritik, ohne Feedback können Personen ihre Leistung einfach überhaupt nicht korrekt beurteilen. Die gehen dann einfach davon aus, dass sie, nur weil sie atmen, der Geilste im Raum sind oder die Geilste im Raum sind. Und wenn denen das niemand sagt, dann ist das nicht der Fall. Und das finde ich teilweise, das sieht man jetzt auch so in den jüngeren Generationen. Das ist auch so eine Erziehungsgeschichte, ne? Da sind, bei Einzelkindern sieht man das auch, finde ich, extrem oft, dass da auch so eine Rückmeldung fehlt, dass da auch dieses gesunde, natürliche Konkurrenzdenken, was so unter Geschwistern ist, da kriegt man ja einfach so eine Instant-Rückmeldung, wenn man langsamer ist als der Bruder, wenn man schwächer ist als der Bruder, wenn man schlechter Lego kann, als ist so eine Instant-Rückmeldung, auch eine gesunde Rückmeldung, finde ich, gibt jetzt keinen Grund, irgendwie da eine krasse Geschwisterrivalität zu fördern oder so, aber gerade Geschwister sorgen halt dafür, dass man immer so ein gesunden Abgleich zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung hat, so ab Werk, ohne dass irgendjemand da was machen muss. Man hat immer jemanden, der so ungefähr in derselben Generation ist, wo man sich vergleichen kann. Das geht dann auch im Kindergarten weiter und so. Aber gerade da, finde ich, wurde viel Puderzucker geblasen. Und da merkt man auch, dass viele, gerade so aus den jüngeren Generationen, denen fehlt einfach so eine gesunde Rückmeldung. Die sind oft für Sachen gelobt worden, wo ich mir manchmal an den Kopf packe und denke, ja, wahrscheinlich mache ich mich mit. Ich rede mich in diesem Podcast um Kopf und Kragen. So, dann natürlich ganz klar Ignoranz, ne? Manche Menschen merken einfach gar nichts. Also die verstehen auch das Ausmaß des eigenen Unwissens nicht. Und die sind auch mit so einer Selbstverständlichkeit auf dem Planeten, dass die Welt schon auf die gewartet hat, ne? Und die haben so eine richtige Kompetenzillusion. Die sind wirklich der Meinung, die sind die Besten. Die kriegen das überhaupt nicht. Also die gehen dann wirklich davon aus, dass wenn denen jemand auch eine Rückmeldung gibt, das war jetzt nicht so gut, die hinterfragen das überhaupt nicht. Denn ihr erster Gedanke ist ja, das liegt an dir. Und da muss man halt wirklich gucken. Also ich finde, oft sind da auch so überteuerte Chakra-Ausbildungen schuld, ne? gerade diese Schneeballsysteme sehr, sehr schwierig, ne? Die suggerieren einem, dass das Geld so auf der Straße liegt. Die haben dann immer auch nochmal so ein Money-Mindset-Teil drin, wo man da richtig drauf gedrillt wird, dass man das, was man gerade gelernt hat, ja genauso auch für extrem teuer Geld weiterempfehlen muss. Da gibt es auch so eine Blaupause dann dafür und wie man da dann Werbung macht und welche Formulierungen man da nimmt und dies und das und so, ne? Und da muss man dann einfach nur den Leuten erzählen, wie geil eigentlich das alles ist und das dann kriegt man, das hat das Geld, das hat man ja verdient, ne? Also das steht einem ja irgendwie per se zu, weil man ja einfach lebt. Also klassisches, so in so klassischen Schneeballsystemen wird so ein System, finde ich, immer noch total, so eine krasse Selbstüberschätzung immer noch absolut befeuert. Und das hat halt auch einen harten Einfluss auf die eigenen Verkaufsfähigkeiten. Ne? Also wenn ich mir sowas halt angucke, wenn ich mir solche Sales Pages angucke, wo teilweise Online-Kurse, da ist es ganz schlimm, oder Dienstleistungen, geht so, weil bei einer Dienstleistung muss man ja immer so nochmal eine Leistung auch bringen, aber gerade bei Online-Kursen, da kann man ja am Ende immer noch sagen, ja, also das Wissen, das du hier vermittelt bekommen hast, war super, das liegt an deiner Umsetzung, dass das jetzt hier nichts war, ne? Das klappt am Ende meistens einmal und das ist wirklich heftig, ne? Also wie gut sowas am Ende oft funktioniert. Also wenn man das da schafft, genug neue Leads zu machen und genug Neukunden zu finden, dann geht das eine ganze Zeit lang gut. Die Kunden, die sind zwar unzufrieden und die empfehlen auch nicht weiter. Also man kann sich nicht drauf ausruhen, man muss immer Neukunden machen. Aber im schlimmsten Fall bekommt man dann doch mal jemanden irgendwie so dran, der eine schlechte Rezension schreibt. Und das kann dann durchaus auch geschäftsschädigend sein, ne? Meiner Erfahrung nach, also auch wenn ich solche Sales Pages lese oder so, ne, und dann mal danach gucke, da ist es dann oft tatsächlich, aber so gerade bei den teuren Online-Kursen, dass die Kunden sich schlicht und ergreifend wirklich schämen, dass die so blöd waren, für so eine Scheiße so viel Geld auszugeben. Die schreiben ja nicht irgendwo öffentlich hin, dass sie, ne, also das ist ja wie wenn man sich irgendwie selber outet, dass man blöd ist. Die meisten ärgern sich dann irgendwie so im stillen Kämmerlein und kehren das so unter den Teppich und wollen dann auch nicht mehr dran erinnert werden. Was meint ihr denn, was los war, als ich in meinem Newsletter geschrieben habe, dass dieses 600 Euro die Stunde Coaching von Björn Tantau, wie schlecht das war? Und ich meine, ich habe jetzt nicht die größte Newsletterliste in Deutschland, aber alleine bei mir in der Newsletterliste waren 5 Leute drin, die gesagt haben, ja, genau. Genau so ist es mir auch gegangen. Ich habe gedacht, ich wäre die Einzige, die damit nicht weitergekommen. Nein, es lag nicht an dir. Das Coaching war Mist. Das sagt ja keiner laut so, ne? Und da kann man halt einfach, wenn man mit solchen Methoden verkauft, da kann man auch nicht damit rechnen, dass da von denselben Kunden nochmal eine zweite Buchung kommt. Da ist man immer auf Neukunden angewiesen. Da muss man immer kalte Kontakte bearbeiten, denn auch Weiterempfehlungen kriegt man auf keinen Fall. Ne? Also niemand, der in so einem System mal was gekauft hat, würde ja die eigenen Freunde dann dahin schicken. Das wäre man ja bescheuert. So, ne? Also kurzfristig kann man so schon auch Geld machen. Das ist aber nicht so ein gutes langfristiges Geschäftsmodell. Also da muss man wirklich so ein bisschen aufpassen, wenn man zu viel auf die Kacke haut und wenn man bei den Texten wirklich zu viel anpreist und so, da wird man keine Weiterempfehlungen bekommen. Und da ist es wirklich, wirklich, wirklich wichtig, als Verkäufer regelmäßig auch das Feedback zu suchen und dass man auch bereit ist, immer wieder Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung nochmal so übereinander zu legen und kritisch auch hinterfragt und die eigenen Kundenstimmen auch genau liest und auch drauf achten. Das sind so versteckte Zeichen manchmal. Wie hoch ist denn meine Stammkundenquote? Also wie viele von meinen Kunden kommen denn immer und immer und immer wieder zurück? Wie viele empfehlen mich denn weiter? Das ist so ein verstecktes Zeichen dafür, dass man vielleicht einfach zu viel auf die Kacke gehauen hat bei den eigenen Texten, ne? Geh jetzt eher nicht davon aus, dass erstens viele Leute hier mithören im Podcast, die in so einem Schneeballsystem Leute abziehen, und zweitens, selbst wenn die mithören, dass die überhaupt die Reflexionsfähigkeit oder besitzen, das wahrzunehmen, dass das ein toxisches System ist, das sie da erschaffen, ne? Aber für alle, die, ich sag mal, im normalen Verhaltensspektrum sind, Imposter-Syndrom, das erkennt man sehr schnell. Ich schätze mal, das ist auch das, was hier die meisten betrifft. Man kann immer noch mal gucken, ob man sich da selber ein bisschen überschätzt mit den eigenen Texten oder ob man da einfach zu weit rausgeschwommen ist mit dem, was man da verspricht oder so. Wenn die Weiterempfehlungsquote sehr schlecht ist, wenn Kunden einmal buchen, nicht wiederkommen, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass irgendwas so ein bisschen im Argen ist. Und da lohnt sich dann total auch, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, du hast doch mal bei mir gebucht, warum denn dann nicht nochmal? Da kriegt man manchmal sehr coole, ehrliche Antworten. Ich empfehle, gerade bei den ersten 3-4 Telefonaten, sich danach erstmal nichts vorzunehmen und mal eine Stunde spazieren zu gehen, dass ich das mal setzen kann. Aber gerade wenn man in so Situationen mit sich selber ehrlich ist, kann man da die geilsten Produktverbesserungen draus erarbeiten. Da liegt Geld auf der Straße. So. Nach 20 Minuten versuche ich hier mal einen Schluss zu finden. Also, am Ende des Tages, wie gehen wir Website-Texte an? Ich glaube, es ist immer wichtig, so ein bisschen die Balance zu finden zwischen, ja, da kannst du mich nachts wecken, das kriege ich irgendwie aus der Lameng hin und so. Und das sind die Sachen, die kann ich an jedem Tag der Woche. Und so Sachen, wo man selber morgens schon aufsteht und denkt, ach du Scheiße, hoffentlich überlebe ich diesen Tag. Wir werden alle sterben, das habe ich noch nie gemacht. So. Und ich glaube, so sollte man sowohl die eigene Auftragslage angehen, als auch die eigenen Texte so formulieren, ne? Also ruhig auch mal was wagen. Nicht nur Sätze da drauf schreiben, wo man halt zu 1000% safe ist, sondern immer vielleicht so 10% auch mal so Formulierungen nehmen, wo man so denkt, hoffentlich packe ich das dann auch, dass ich das erfüllen kann. Weil ich glaube, wenn man so 10% außerhalb der eigenen Komfortzone ist und wirklich die Arschbacken zusammenpetzen muss, dass man das auch schafft, dann fordert man sich selbst ziemlich gut heraus. Und die restlichen 90%, die kann man dann aber irgendwie so im Routinemodus einfach sauber und solide abliefern. Und dann ist so diese, ja, dann ist das gerechtfertigt, ne? Also dann haben die Kunden auf der Webseite gelesen, was sie bekommen, und das bekommen sie dann auch. Und da kriegt man dann auch eine gute Kundenstimme, da ist dann auch ein gutes User Experience und Kundenerlebnis im Verkaufsprozess da. Da wird dann auch weiterempfohlen. Und da ist tatsächlich auch so dieser Sweet Spot, wo ich immer versuche, mit meinen Kunden textlich dann auch da aufzuschlagen, ne? Also immer schreibt mal so, wie ihr euch wohlfühlt und dass ihr nicht das Gefühl habt, oh mein Gott, wenn das einer kauft, ich sterbe. Aber haut mal so 10%, also so einen oder zwei Sätze, haut mal raus, ey, wo ihr richtig auf die Kacke haut. Aber mit Anlauf und Spritzer. Ich glaube, dann passt's schon. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bist du dir nicht sicher, ob deine Website-Texte so richtig geil sind? Dann buch dir doch mal eine Strategie-Session. Dann gucken wir da zusammen drauf. Ich lese die mal. Dann hinterfrage ich mal, was so deine Stärken sind und wie du so mit Kunden arbeitest. Wir machen mal einen richtig coolen Verkaufsprozess für dich zusammen. Und dann ziehen wir die Texte mal glatt. Hätte ich Bock drauf. teamstreber.de Strategie-Session.